junge Kulturkanal, King's Cross.
Musik jeder Art, wild gepaart.
Die Crossover-Sendung auf der 104.8.
Hey und einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Ich bin Kaya und habe euch heute in meiner einen Stunde King's Cross ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Es geht um Musikermedizin und Musikpsychologie. Wie wirkt sich eigentlich Musik auf unseren Körper aus und was geht eigentlich ab in unserem Nervensystem? Wie tangiert Musik die Gesundheit von uns MusikerInnen? Für diese Fragen habe ich mir zwei ExpertInnen eingeladen. Einmal aus der praktischen Perspektive einer Musikermedizinerin und einmal aus der wissenschaftlichen Perspektive, nämlich mit einem systematischen Musikwissenschaftler.
King's Cross, die Crossover-Sendung.
Ja, in dieser Einstunde King's Cross geht's ja um das Thema Musik und Medizin, Musik und Psychologie. Ich habe mich nämlich gefragt als Musikerin, wie spielt eigentlich die Medizin hier rein? Was macht eigentlich eine Musikermedizinerin? Und dafür habe ich mir Frau Dr. Kuni ins Studio eingeladen. Frau Dr. Kuni ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und seit einigen Jahren hat sie eine Honorarprofessur hier an der HFM Karlsruhe. Das Besondere bei ihr ist, sie hat selbst eine Ausbildung genießen dürfen im Tanz, im Gesang und hat sich mit verschiedenen Methoden wie der Alexandertechnik oder Qigong weitergebildet. Als Musikermedizinerin bietet sie übrigens auch hier einen Kurs an unserer Hochschule an und auch Sprechstunden. Ihr könnt also auch individuell zu ihr kommen. Aber jetzt hören wir erstmal in das Interview mit ihr rein.
Der junge Kulturkanal. 500 Jahre Musik auf einer Frequenz.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Kuni. Ich darf Sie heute bei mir im Studio begrüßen. Sie sind eine der Verantwortlichen für die Musikermedizin an unserer Hochschule. Ich habe das jetzt gerade schon betont, weil wir im Vorgespräch schon herausgefunden haben, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Musikermedizin und Musikmedizin. Wollen Sie mir den nochmal erklären?
Genau, also die Musikermedizin, heute müsste man eigentlich sogar gendern, MusikerInnenmedizin, beschäftigt sich damit, um MusikerInnen eben gesund zu erhalten. Also das beginnt eben ganz früh schon mit der Prävention von Überlastungen, von nicht nur körperlicher Art, sondern eben auch psychische Besonderheiten, die eben im Sinne des künstlerischen Werdegangs schon auch während der Ausbildung, während des Studiums entstehen können. Und deshalb ist unser Anliegen natürlich in der Musikermedizin ganz früh anzusetzen, mit präventiven Maßnahmen, einer Schulung des Körperbewusstseins, einer Lehre auch der Körperstrukturen. Das beinhaltet auch die Musikphysiologie, dass man erstmal den Körper mit gesamten Vielfalt kennenlernt, auch die Auswirkungen eben des täglichen Spielens, der Routine, des Instrumentalspiels oder des Singens, auch des Sprach- und Sprechbedarfs sozusagen kennenzulernen und eben ganz früh zu erkennen, wenn eben negative Einflüsse auch auf den Körper und den Geist und die Seele entstehen. Und wir haben eben hier an der Hochschule durch das Seminar eine Möglichkeit, auch interaktiv mit den Studierenden ganz früh eben dieses ganze Spektrum kennenzulernen. Zum einen vom Bewegungsapparat, aber auch eben in der psychischen Begleitung, also in Richtung Auftrittsangst oder eben schon Lampenfieber, Techniken zu erlernen, wie man da entsprechend gegensteuern kann. Und auch, sagen wir mal, längerfristige Krankheitsbilder kennenzulernen, dass man frühzeitig erkennt, oh, da bahnt sich etwas an, da hole ich mir doch Hilfe. Und auch zu erkennen, welche Arten von Beschwerden kann ich selber handeln und wann ist der Punkt erreicht, wo ich eben ärztliche Beratung, ärztliche Hilfe benötige und eben auch therapeutische Maßnahmen wahrnehmen sollte oder kann. Und das Ganze eben auch klar zu machen, dass nie jemand alleine dasteht, sondern es eben Strukturen und Möglichkeiten bestehen, da auch im Austausch mit anderen das zu erkennen. Das ist eben auch ein Anliegen der Musikermedizin, dass ganz früh erkannt wird, es gibt ein Netzwerk, es gibt eine Gesellschaft der Musikermedizin und Musikphysiologie, DGFMM, hier in Deutschland eben auch eingebettet in internationale Gesellschaften und Strukturen, wo eben Menschen viele verschiedener Fachbereiche zu sich zusammengefunden haben, um eben da ganz vielfältige Angebote zu machen im Sinne von Symposien, von Therapeutenverzeichnissen, Gleichnissen. Da macht es auch Sinn, ganz frühzeitig sich mal im Internet zu informieren und möglichst auch solche Veranstaltungen zu besuchen. Das macht auf jeden Fall schon sehr früh im Studium Sinn. Und je mehr Leute sich da quasi engagieren, desto breiter wird eben das Wissen auch weitergetragen, desto weniger tabuisiert werden auch entsprechende Bedürfnisse. Und ja, das ist eben auch wichtig, dass da ein Wandel stattfindet, der ist schon im Begriff zu entstehen, dass eben auch diese Begleitaspekte ganz früh erkannt werden.
Ja, gerade die psychologischen Beschwerden, die werden jetzt eigentlich immer mehr akzeptierter, habe ich das Gefühl, nicht nur die physiologischen. Wie nehmen Sie das denn wahr? Wie treten die Studierenden mit psychischen Beschwerden an Sie heran?
Genau, das ist eben schön, dass eben da eine Vertrauensbasis entsteht. Die wissen, okay, als Ärztin unterliege ich ja der Schweigepflicht. Das heißt also, sie können sich da öffnen. Und das ist eben auch schön, dass da eine Ansprechpartnerin da ist. Wichtig finde ich, aber auch, dass eben man sich nicht alleine fühlt und eben hilflos, sondern dass man proaktiv an dieses Phänomen herangeht und nicht eben so ein Teufelskreis entsteht, dass man sich zurückzieht und dadurch eben Vermeidungsstrategien entstehen, sondern dass da eben Hilfe in dem Sinne stattfinden kann, dass man eben gewisse Techniken erlernt, mit denen man frühzeitig ganz gezielte Übestrategien dann entwickeln kann, auch im Austausch mit anderen steht und eben gar nicht erst in so eine Einzelsituation hineingerät. Und vielfach ist es ja dann auch, wenn man eben neu in eine Stadt kommt, das ist eben besonders schön hier an der Hochschule, dass eben die ASTA dann auch Möglichkeiten bietet, mit anderen in Kontakt zu kommen, auch außerhalb der Hochschule Kontakte zu knüpfen, eben ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, Angebote der Universität zu nutzen oder anderer studentischer Strukturen. Da gibt es eben sehr viel und das weiß man im Grunde gar nicht oder hat auch gar nicht so die Energie, wenn man schon in so einer Situation der psychischen Beeinträchtigung steckt. Und das ist eben ganz wichtig, dass dann auch das soziale Netz funktioniert und eben dann auch eine Gemeinschaft da ist, die dann auch jemanden auffangen kann.
Ja, ich persönlich hatte eine Zeit lang mit Auftrittsangst zu kämpfen. Das haben wahrscheinlich sogar einige MusikerInnen. Wie funktioniert das denn, wenn man jetzt so eine individuelle Angst hat, dass man trotzdem in der Gruppe das besprechen kann und sich gegenseitig helfen kann? Können Sie da explizit mal eine Technik nennen vielleicht?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass natürlich jeder, der sich im Publikum oder hier im Radio Mikrofon stellen muss, mit Auftrittsängsten oder zumindest mit Lampenfieber rechnen muss. Und vielleicht ist es auch schon mal eine Hilfestellung zu sagen, das ist normal. Ja, man hat eben dieses vegetative Nervensystem und allein schon die Kenntnis darüber, dass man eben verschiedene Körpervorgänge hat und die wahrzunehmen und zu wissen, ah ja, das ist aber ganz normal, dass jetzt mein Puls etwas schneller wird, dass ich plötzlich Schweißneigung habe oder so. Und wenn man dann weiß, okay, das gehört einfach dazu, zu einer Situation vor Publikum aufzutreten, dann ist es schon mal der erste Schritt, damit auch besser umgehen zu lernen. Und dann im Seminar zum Beispiel erlernen wir auch Techniken, wie man dann Zugang zu diesem eigentlich unterbewussten Vorgängen bekommen kann, indem man zum Beispiel mit der Atmung was regulieren kann. Und diese Übungen, die machen wir natürlich als Gruppe. Das heißt also, da ist keiner exponiert oder keine exponiert, sondern alle machen das zusammen, egal auf welchem Level jetzt gerade bei dem oder der diese Auftrittsangst ist. Und diese Grundtechniken zu erlernen, ja, die kann man dann im Grunde schon so ins Portfolio mit aufnehmen und das regelmäßig einfach in die Übestrategie, in die Auftritte mit einzubauen und dann natürlich entsprechend so eine Art kleine Exposition, dass man sagt, okay, dann trete ich halt umso öfter auf vor eben Kommilitonen, vor Fremden, was auch immer. Ne? Da gibt es eben auch so Expositionsübestrategien, wie man dann möglichst viel von der Situation schon in anderem Rahmen erlebt und dadurch dann diese erlernten Strategien anwenden kann und dann nach und nach eben diesen großen Klops sozusagen runterzubrechen auf kleinere Elemente und sagen, eigentlich geht es mir nur schlecht, wenn ich irgendwie zu wenig geschlafen habe vorher oder was auch immer, ja, und dann rauszufinden, was jetzt genau ist denn eigentlich eigentlich das Element, was besonders diese Angst anfacht? Sind es die Leute, die da sitzen? Ja, ist es eher ein bestimmtes Publikum? Macht es mir jetzt mehr in einer Prüfungssituation Sorgen? Oder ist es ein Riesensaal? Ja, ist es der große Saal, diese Menschenmenge, die da eine Rolle spielt? Ja, also das schon zu analysieren, was jetzt genau Inhalt der Angst ist. Und da kann man eben dann natürlich auch professionelle Hilfe außerhalb natürlich mit heranziehen. Also psychologische Betreuung dann ist natürlich immer schwierig. Aber wenn man das frühzeitig erkennt, dann eben auch entsprechende Therapeuten im Umfeld sucht. Genau. Mhm. Vielfach kann man das dann auch über bestimmte Körpertechniken in den Griff bekommen. Ja, da gibt's schon Tricks, zum Beispiel ganz einfach, sowas sich vorzustellen. Ich puste eine Suppe kalt, die vor mir steht, die zu heiß ist. Mhm. Und so Mini-Veränderungen, die können schon unglaublich viel an Ängsten sozusagen kurzfristig beherrschen, dass man eben nicht ins Zittern gerät oder sowas. Ja, Entspannungstechniken erlernt. Genau.
Sie haben ja selbst eine Ausbildung im Tanz genießen können. Das heißt, Sie haben ja auch einen Fokus oder eine Selbsterfahrung auf der physiologischen Ebene. Inwiefern treten denn MusikerInnen physiologisch an Sie heran?
Genau, also das ist eben, sage ich jetzt mal, der Vorteil an diesen zwei Leben, die ich quasi schon absolviert habe. Also die Ausbildung und das Studium des Tanzes beinhaltete natürlich nicht nur die speziellen Tanztechniken, sondern ganz viel Körperwahrnehmung, Körperschulung, extrem viel verschiedene Körpertechniken, Alexander, Feldenkrais, Yoga und so weiter. Da von jedem habe ich im Grunde mir Qigong, verschiedenste Elemente rausgesucht, die ich denke, die eben eigentlich universell sind, ob man das jetzt Pilates nennt oder Turnvaterjahn oder was auch immer. Es sind bestimmte Grundtechniken und dadurch, dass ich das dann aus der medizinischen Sicht noch analysieren kann, bewegungsanalytisch, was wird denn ja jetzt gerade trainiert, dadurch kann ich schon, sage ich jetzt mal, schnell herausfinden, wo die Bedürfnisse jetzt von bestimmten MusikerInnen sind. Für bestimmte Instrumente braucht man andere Übungen als für den Gesang zum Beispiel. Ja, was kann ich verbessern, um die Stützfunktion irgendwie zu optimieren, um den Luftfluss frei laufen zu lassen und so weiter. Und die Bühnenerfahrung, denke ich, ist auch extrem wichtig, die ich habe, dadurch, dass ich professionell getanzt habe, auch auf der Bühne gesprochen, gesungen habe. Das ist natürlich alles, sind Elemente, die mir sehr viel, sage ich jetzt mal, Technik erbracht haben, die ich weitergeben kann, ja, weil ich auch, sagen wir mal, auch die ganzen Aspekte, was macht denn ein Künstlerleben aus, ja, die prekäre Situation, wie man im Grunde mit dem eigenen Körper als gut auskommt und dass eben dass eine lange Karriere angestrebt wird und wie kann man eben mit dieser Tourneesituation umgehen, wie kann ich schauen, dass die Grundbedürfnisse trotzdem gesichert sind und wie kann ich damit umgehen, dass man eben Stress durch Konkurrenz hat, durch Vorspiel, durch eben Auditions, die man absolvieren muss, wie kann man Enttäuschungen wieder verarbeiten, wie kann man wieder Hoffnung schöpfen und immer weitergehen, immer die Lust und den Spaß nicht sozusagen sich verderben lassen und eben den eigentlichen Grund, warum bin ich Künstlerin geworden, diesen Kernpunkt, den darf man eben nicht aus dem Auge verlieren, egal wie anstrengend das Studium ist, wie, sagen wir mal, besonders die Anforderungen sind, ja, wie kann ich diesen ganzen, diese Resilienz, nennt man das, wie kann ich das aufbauen?
Welche präventiven Maßnahmen empfehlen Sie denn MusikerInnen, damit die größten Probleme vermieden werden können, sowohl psychisch als auch physiologisch?
Ja, also häufige Veränderungen bei MusikerInnen betreffen den Bewegungsapparat, natürlich die oberen Gliedmaßen, besonders wenn man jetzt von der körperlichen Seite ausgeht, und zwar durch die immer wiederkehrenden Bewegungen. Dieses repetitive Element ist natürlich gekoppelt mit bestimmten Haltefunktionen bei bestimmten Instrumenten oder eben der Ergonomie am Instrument. Ja, da kann man einerseits mit präventiven Maßnahmen schauen, wie ist die Muskulatur reguliert? Gibt es da Muskeln, die zu wenig, zu viel trainiert sind? Gibt es Optimierungen in der Spannung der Muskulatur, Ausgleichsübungen, um bestimmte Körperareale zu stärken? Wie kann ich auf eine längere Sitz- oder Standsituation vorbereiten? Dann am Instrument selbst gibt es eben auch zum Teil eben mit Optimierung der Tragegurte oder der Instrumentenkanten. Da gibt es also ganz viel Entwicklung, auch Klappenveränderungen, also vielleicht wirklich oder Stütze natürlich bei Streichern. Da gibt es ganz viel Optimierungsmöglichkeiten, um eben längerfristig den Überlastungserscheinungen vorzubeugen. Und psychisch natürlich auch, haben wir ja schon angesprochen, eben Strategien, wie man übermäßige Ängste oder Spannungen abbaut, wie man eben auch Ausgleich schafft, psychischen Ausgleich, wie man die Übestrategien optimiert. Das ist auch noch so ein Punkt eben, dass man eben in diese Überlastung reinrennt, vor allem bei plötzlicher Steigerung der Überfrequenz, wenn kurzfristig eben was dazwischen geschoben wird, ein Projekt, ja, dass man eben aus der Sportwissenschaft zum Beispiel diese Periodisierung einer ganzen Saison, ja, kann man eigentlich sehr schön übertragen. Und da gibt's eben noch ganz viel, ja, zu optimieren. Auch wie man an bestimmten Instrumenten übt oder wie man die Übestrategien optimiert im Sinne vom externen Fokus oder was auch immer, ja, dann variiert. Warm machen, also das Warm-up, das Cool-down, ja, das sind Elemente, die müssen erstmal bewusst gemacht werden. Und da bekomme ich eben auch von den Studierenden sehr schöne Rückmeldungen und die sagen mir, Mensch, also seitdem wir diese Übungen regelmäßig vorm Spielen machen, spiele ich einfach viel besser. Es klingt besser, das ist viel leichter, es geht mir leichter von der Hand im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist eigentlich so das, was wir anstreben, ja, durch diese Mischung aus theoretischem Unterbau und praktischen Übungen, die wir im Seminar eben so praktizieren, dass man eben das Handwerkszeug dafür bekommt und eben auch mit mentalen Bildern zum Beispiel arbeiten kann, um eben übermäßige Verspannung zu vermeiden. Ja.
Ja, spannend. Gerade also beim Gesang ist es natürlich normal, dass man sich aufwärmt, weil man ja die eigene Stimme aufwärmt. Aber ich würde beim Cello spielen zum Beispiel nie daran denken, nicht nur mein Cello warm zu spielen, sondern mich auch vielleicht warm zu machen vorher.
Ja, richtig. Aber der Körper ist ja auch das Instrument selbst. Genau. Ja, selbst wenn man ein Instrument selber noch spielt, der Körper selbst schafft ja den Ton. Ja, im Grunde durch die Art und Weise, wie mit dem Instrument umgegangen wird. Und diese Wahrnehmung ist halt ganz toll, wenn die entsteht. Ja, weil dann einfach auch der Klangkörper Mensch noch mitgenutzt wird. Das hatten wir gerade heute im Seminar besprochen. Das ist also schon so ein Aha-Erlebnis und auch bei SängerInnen, ne, dass dann bewusst wird, dass also der Klang nicht nur die Stimmlippen selbst sind oder der Vokaltrakt, sondern dass der ganze Körper im Grunde mitsingt. Ja, das ist also schön zu erleben.
Ja, sehr schön. Jetzt bieten Sie ja neben Ihrem Kurs auch noch Sprechstunden an. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also ich bin ja Ärztin hier in Karlsruhe in einer Praxis im Orthozentrum und letztendlich, klar, wenn jetzt jemand merkt, oh, ich habe jetzt wirklich ein Problem, ja, also ich habe Beschwerden, dann ist es jederzeit möglich, eben da kurzfristig auf mich zuzukommen und da entsprechend in die Sprechstunde zu kommen. Der Vorteil ist, es ist eine ganz normale Kassenarztpraxis. Das heißt, da muss man jetzt nicht selber dafür zahlen, für die Konsultation, sondern das ist im Grunde, ja, gucken wir uns das zusammen an, was ein Problem darstellt und dann schauen wir nach Lösungen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Infos.
Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie an mich herangetreten sind. Gerne. Und ich wünsche natürlich allen hier eine schöne Fortsetzung. Und auch fürs Sprechen ist es gut, eben
absolut
die genauso vorbeugende Maßnahmen zu machen. Das ist also ganz spannend, auch das Seminar, also nicht nur für diejenigen, die Instrumente spielen oder singen, sondern eben auch für alle Studierenden der Hochschule.
Ein ganz wichtiges Thema, was hoffentlich noch mehr Aufmerksamkeit bekommt in Zukunft.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja.
Der junge Kulturkanal, einzig stadtartig.
Ja, haben eigentlich spezifische Musikgenres besondere therapeutische Eigenschaften? Kann man das überhaupt pauschal sagen? Ich habe mich mal neu reflektiert und meine eigenen Playlists angeguckt und tatsächlich sind viele meiner Playlists nach Stimmung sortiert. Ich weiß genau, welche Musik ich wann höre, welche Songs meine Stimmung verstärken oder zum Beispiel auch wieder verbessern können. Und dieser Effekt, das ist nur ein kleiner Teil der Musikrezeptionsforschung. Ein Feld, das sowohl in der Medizin als auch in der Musikwissenschaft von unterschiedlichen Blickpunkten erforscht und analysiert wird. Passend dazu habe ich euch das zweite Interview mitgebracht. Darin geht es nämlich um Musikrezeption und Musikpsychologie. Ich habe Luca interviewt. Das ist ein Masterstudent der Musikwissenschaft. Und warum passt der so gut in meine Sendung? Er hat einen ganz besonderen Hintergrund. Er ist nämlich staatlich examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger, kommt also aus der medizinischen Praxis, hat dort auch eine Zeit lang gearbeitet und kann dementsprechend Musik und Medizin wunderbar verbinden.
Der junge Kulturkanal. Einzig stadtartig.
Luca ist ja aus seinem ersten Berufsleben aus der Medizin jetzt in der systematischen Musikwissenschaft gelandet und beschäftigt sich vor allem mit Musikpsychologie und Musikrezeption. Als erstes wollte ich aber von ihm wissen, welche Motivation und welchen Reiz Luca darin sieht, Musik und Medizin zu verbinden.
Ich fand es halt ein bisschen schade, dass sozusagen Jahre Ausbildung und Expertise sozusagen einfach perdu gehen, wenn ich mich sozusagen jetzt komplett nur noch auf die Musik konzentriere, in Anführungszeichen nur noch, und habe dann sozusagen nach Möglichkeiten gesucht, diese beiden Expertisen irgendwie miteinander zu verbinden, und hatte dann das Glück, dass ich im Bachelor ein Seminar hatte zu Musik und bildgebenden Verfahren, wo besprochen wurde, Musik sich aufs Gehirn auswirkt zum Beispiel. Und hatte ich sozusagen diesen Zweig überhaupt für mich entdeckt. Und habe gedacht, ach, kann ich die beiden Aspekte sozusagen verbinden.
Ich habe gesehen, du bietest auch so ein Projekt an, Feel the Beat, beeinflusst Musik den Herzschlag. Magst du da vielleicht mal ein bisschen was drüber erzählen?
Also Feel the Beat ist ein Workshop, der im Rahmen des Schülerlabors der Künste angeboten wird. Das ist wiederum eine Kooperation zwischen der Volcom und ich glaube der Alfred Krupp Stiftung. Und großes Thema dieses Schülerlabors ist sozusagen, SchülerInnen an künstlerische und wissenschaftliche Studiengänge heranzuführen und die Arbeit darin. Genau, ich bin dann einer der Workshops mit deutlich stärker wissenschaftlichem Bezug als künstlerischem, muss man sagen. Aber ich fand es wertvoll, an einem konkreten Beispiel, also tatsächlich dem Einfluss von Musik auf den Herzschlag, Schüler experimentieren zu lassen und auch sozusagen nachvollziehen zu lassen, wie empirisch quantitative Arbeit grundsätzlich funktioniert und wo auch ihre Problematiken liegen. Und da fand ich, dass das über einen praktischen Ansatz viel einfacher zu vermitteln, als wenn ich mich da dann 5 Stunden vorne hinstellen und erkläre, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Genau, und das heißt, sobald ich dann auch das Thema hingeleitet habe, dass Musik irgendwie den Herzschlag beeinflussen könnte oder vielleicht auch nicht, arbeite ich dann zusammen mit ihnen Hypothesen, die, was ich geartet sind, wie schnelles Tempo von Musik erhöht die Herzfrequenz, langsames Tempo verringert. Und dann sollen die Musik auswählen, die sie glauben, die sozusagen für die Fragestellung repräsentativ sein könnte. Und dann zeige ich ihnen, wie man einen Herzschlag misst, und dann experimentieren die für ein paar Stunden. Am Ende gebe ich das Ganze dann in ein Statistikprogramm ein und finde heraus, ob die Unterschiede signifikant sind. Man muss realistisch sagen, meistens sind sie es nicht. Das liegt im Zweifel eher an kleinen Stichproben, zum Teil natürlich auch an der Musikauswahl oder anderen Parametern, die einfach eine Rolle spielen. Aber dann kann man sehr gut irgendwie anhand dieser positiven oder negativen Signifikanztests sozusagen diskutieren, woran könnte es denn gelegen haben, dass keine Signifikanz erreicht wurde.
Kommen wir jetzt mal zu deinem Essay, den du jetzt auch bei Stimme veröffentlichst. Was ist denn das Thema deines Essays?
Ja, das ist implizit im Workshop schon ein bisschen drin. Das ist auch alles in einem Zeitraum entstanden, diese Überlegungen. Genau, ich habe sozusagen untersucht, wie Studien den Einfluss von Musik auf die Herzfrequenz untersuchen, wie die ihre Musik auswählen. Weil es ist mir aufgefallen, als ich angefangen habe, diese Studien zu lesen, dass es sehr viele Studien gibt. Also ich würde jetzt Pi mal Daumen schätzen, nach mehreren Jahren, wo ich das irgendwie gelesen habe, diese Studien begutachtet habe, würde ich sagen, es gibt schon so 200 Studien über die Jahre, die sich damit beschäftigen. Und es ist sehr gemixt, die Ergebnisse. Ne? Also ganz Pi mal Daumen würde ich sagen, dass so 60% zu dem Ergebnis kommen, dass ein Einfluss von Musik auf die Herzfrequenz existiert, und 40% kommen zu dem Ergebnis, dass das nicht so ist. Ich habe mich dann gefragt, warum. Und als ich das Ganze dann sozusagen methodisch, systematisch aufgearbeitet habe, ist mir halt aufgefallen, dass die Musikauswahl relativ divers ausfällt und vielleicht auch ein wenig unreflektiert. Dazu muss man berücksichtigen, diese Studien wurden größtenteils von MedizinerInnen, PsychologInnen und so weiter durchgeführt, also nicht unbedingt Leuten mit musikwissenschaftlicher Expertise. Und dann stecken einfach sehr viel Bias einfach in dem Fakt, dass sie sozusagen Musik aus ihrer eigenen Wahrnehmung heraus auswählen.
Wie hast du denn dann diesen Forschungsgegenstand verändert, dass du die Forschung dahingehend dann erweitert hast? Also hast du dann irgendwie andere Musiktitel ausgewählt zum Beispiel?
Nee, das wäre schön. Mein Professor hatte irgendwann einmal gesagt, im Rahmen dieser Arbeit, Wissenschaftler produzieren keine Lösungen, Wissenschaftler produzieren immer nur Probleme. Und so war leider tatsächlich dann auch meine Arbeit geartet, dass ich weitestgehend einfach erstmal nur gezeigt habe, wo sind die Missstände. Und das ließ sich in diversen Punkten irgendwie zusammenfassen. Ich glaube, ein zugängliches Beispiel ist, dass sehr viel Genredenken vorhanden war bei der Auswahl von Musik. Zum Beispiel ist es auffällig, dass fast gerade in den älteren Studien fast ausschließlich mit klassischer Musik gearbeitet wird oder dem, was man irgendwie als klassische Musik versteht. Und dann kommen schnell so, zum Beispiel fällt mir eine Studie ein, die hat dann verglichen klassische Musik mit Techno-Musik und hat dann in ihrem Fazit so Sätze geschrieben wie Techno-Musik erhöht die Herzfrequenz und klassische Musik erniedrigt sie. Und da sind ja viel zu viele Implikationen dahinter, dass irgendwie klassische Musik eine Bandbreite von 300 Jahren Geschichte hat, wenn man nur auf die westeuropäische klassische Musik guckt und sehr viele Parameter da irgendwie eine Rolle spielen, ist das einfach ein bisschen zu simpel gedacht und zu simpel formuliert. Und das findet sich in relativ vielen Studien, dass zum Beispiel eine Studie gesagt hat, sie suchten nach Musik, die einen entspannenden Charakter hatte und ein niedriges Tempo hat und dann irgendwie 8 Stücke, würde ich jetzt mal Pi mal Daumen schätzen, auswählte und es waren alles klassische Komponisten. Es ging von Beethoven über Pachelbel bis hin zu Debussy. Und dann fragt man sich, wenn nur die beiden Kriterien entspannend und Tempo eine Rolle gespielt haben, warum kommt nur dieses Genre darin vor? Genau, das, ich glaube, wird einfach relativ wenig reflektiert so innerhalb der Forschung.
Na, spannend. Tatsächlich habe ich gestern zum Runterkommen Techno gehört, was mich dann entspannt hat. Und das war halt sehr beatig.
Absolut.
In dem Sinne spannend, ja. Aber es das heißt ja auf jeden Fall, dass Musik, Dynamik, Tempo eine Auswirkung auf den Körper hat. Genau. Kann man das jetzt eigentlich auch in den medizinischen Bereich dann übernehmen, dass man sogar Musik ja auch als Therapie anbieten kann, um gewisse Verhaltensweisen zu unterstützen oder zu regulieren?
Mhm. Das war natürlich der grundsätzliche Impetus von all diesen Studien, dass sie beweisen wollten, dass das sozusagen in einem kardiologischen Setting anwendbar ist. Ob jetzt bei Herzrhythmusstörungen oder generell bei größerer Aufregung in medizinischen Settings, irgendwie zur Beruhigung von PatientInnen auf Intensivstationen und so weiter. In vielen Bereichen ist das auch ganz gut bewiesen. Ich weiß nicht, da bin ich kein Riesenexperte drin, aber zum Beispiel zur Gehunterstützung bei Morbus Parkinson, die Probleme damit haben, sozusagen Bewegungsabläufe zu initiieren, spielt der Rhythmus von Musik eine unterstützende Rolle, weil es sozusagen antizipierbar wird. Das ist zumindest die Hypothese, wenn die Musik einen bestimmten Rhythmus hat, dann kann ich meinen Gehrhythmus daran anpassen oder meinen Bewegungsrhythmus. Und das hat dann positive Effekte auf die Regelmäßigkeit von Bewegungsabläufen. In vielen musikpsychologischen Studien werden physiologische Parameter einfach als messbare Parameter verwendet. Ich glaube, ganz typisch ist zum Beispiel, also die Herzfrequenz wird gerne benutzt tatsächlich. Der Blutdruck wird immer häufig oder wird auch häufig evaluiert. Ganz traditionell und auch immer noch beliebt ist die sogenannte Galvanic Skin Response. Dem liegt zugrunde die Tatsache, dass die Schweißdrüsen an den Handflächen innerviert werden durch das sympathische Nervensystem. Und das sympathische Nervensystem ist das, was wir gerne so als Fight-and-Flee-Nervensystem bezeichnen. Also wenn wir irgendwie aktiviert werden müssen, um zum Beispiel zu kämpfen oder zu fliehen, wird dieses Nervensystem aktiviert oder wird es stärker. Und das steigert dann sozusagen die Schweißproduktion in den Handflächen. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir aufgeregt sind. Und das heißt, die Leitfähigkeit eines elektrischen Impulses wird durch die erhöhte Feuchtigkeit der Haut besser. Und das kann man messen. Das ist sozusagen ein typisches Mittel, um zu messen, ob das sympathische Nervensystem aktiviert ist. Ansonsten gibt es natürlich aufwendigere Untersuchungen, die sich beschäftigen mit Reaktionen im Gehirn über bildgebende Verfahren. Typischerweise wäre das ein sogenanntes funktionelles MRT, was Aktivität in bestimmten Gehirnarealen misst über die Sauerstoffversorgung oder die erhöhte Sauerstoffversorgung in diesen Gehirnarealen. Und da gibt es vielfältige Ergebnisse. Zum Beispiel ich bin kein Neurowissenschaftler, aber es gibt da eine Gehirnstruktur, die sich, meine ich, Nucleus accumbens nennt. Die hat was zu tun mit Belohnungseffekten. Also wenn wir etwas Gutes oder etwas tun, was wir als gut empfinden, dann wird dieses Areal aktiviert. Bei starker Aktivierung ist das auch assoziiert mit diesem berühmten Schauer am Rücken. Und da gibt es zum Beispiel ganz klare Assoziationen mit Musik. Also ich kenne es gut, ich glaube, es kennen viele, wenn man in einem Konzert einen besonders schönen Moment hat, dass ein wohliger Schauer den Rücken herunterläuft. Das kann man sozusagen im Gehirn auch darstellen und provozieren, ja.
Das heißt, man kann ja, das sind ja dann die direkten Reaktionen auf die Musik, also die Emotionen, die man mit der Musik verbindet, kann man dann in diesen Hirnarealen auch sehen, dass zum Beispiel Musik etwas triggert mit Erinnerungen oder Traumata oder so?
Das wird leider etwas unspezifisch. Wir haben einen sehr großen, das ist der Cortex des Gehirns, sozusagen das, was außen liegt. Man kann sich das im Grunde so vorstellen, je tiefer etwas im Gehirn liegt, desto älter ist es evolutionär gesehen, ne? Sozusagen, desto basaler sind die Geschichten. Zum Beispiel die Amygdala ist etwas, was für Angst relativ wichtig ist, Angst und entsprechende Emotionen, das liegt sehr tief. Alles, was außen liegt, sind dann zum Beispiel sogenannte höhere kognitive Funktionen, zum Beispiel Erinnerungen, Assoziationen. Das wird einfach relativ unspezifisch, weil es sehr viel Gehirnvolumen einfach ist und man jetzt nicht genau sozusagen im Individuum pinpointen kann, dass da dieses Areal ist jetzt zuständig für posttraumatische Belastungsstörungen oder weiß ich, oder für Kindheitserinnerungen oder für was auch immer. Man kann natürlich sehen, dass bestimmte Areale aktiviert werden. Wir wissen dann, das hat wahrscheinlich was mit dem Gedächtnis zu tun, aber viel weiter, zumindest nach meinem Wissen, ist es nicht viel spezifischer als das.
Da ist also noch einiges in der Pipeline, was erforscht werden kann. Ein ganz spannendes Forschungsfeld auf jeden Fall. Am Ende des Interviews hat mir Luca noch verraten bzw. darauf hingewiesen, auf die Herausforderungen, die die musikwissenschaftliche Forschung in diesem Bereich der Musikermedizin, Musikmedizin und Musikrezeption mit sich bringt.
Man kann immer sehr einfach Kritik äußern an empirischer Forschung und an Studiendesigns. Ne, das tue ich in meiner Arbeit bis zu einem gewissen Grade. Aber natürlich unterliegen solche Forschenden einfach auch vielen Zwängen. Und wenn man ein bestimmtes Zeitpensum hat, eine bestimmte Forschung voranzutreiben, ist, glaube ich, medizinische Forschung oder psychologische Forschung, die Musikauswahl, ein sehr kleiner Teilbereich, die Stimulusauswahl. Und nun komme ich daher, bin Musikwissenschaftler im Studium und sage, das macht ihr alles falsch. Ganz so negativ ist es natürlich offensichtlich nicht. Ich glaube persönlich daran, dass durch Kritik Forschung halt nach vorne gebracht wird. Aber man muss manchmal ein bisschen vorsichtig sein in dem Beurteilen von der Qualität von Studien, weil da einfach viele Dinge eine Rolle spielen, Geld nicht zuletzt. Und ich würde mir wünschen, dass sozusagen, dass irgendwann dass die Musikauswahl einfach reflektierter stattfinden kann oder in jedem Fall irgendwie evidenzbasierter. Habe aber jetzt auch nicht vor, alle musikmedizinische Forschung zu diskreditieren. Ich bin sicher, dass da gute Ergebnisse einhergehen und zum Beispiel glaube ich, dass in einem guten Teil der Studien intuitiv schon die richtige Musik ausgewählt wurde. Sagt, dass da, was weiß ich, niemand Stravinskys Sacre nimmt, um beruhigend zu wirken. Es ist, glaube ich, einfach intuitiv richtig, auch bei Leuten, die nicht musikwissenschaftlich ausgebildet sind. Aber trotzdem müsste man das eigentlich besser belegen.
Ja, vielen Dank, Luca, noch einmal. Und das war sie auch schon wieder mit der 1 Stunde King's Cross mit mir, Kaya, hinter dem Mikrofon und mit dem Thema, wie sich Musik auf den Körper auswirkt. Ich verabschiede mich jetzt mit einem Song, der beides in mir auslöst. Zum einen therapeutisch durch die Erinnerungen, die ich mit diesem Song verknüpfe, zum anderen aber auch kognitiv, weil ich die Soundscapes und die Layers in diesem Song jedes Mal aufs Neue unglaublich faszinierend finde. Jetzt kommt gleich Grillen im Garten von Kollektiv Turmstraße. Tschüssi und bis zum nächsten Mal hier im Jungen Kulturkanal.
King's Cross, die Crossover-Sendung.